SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Tobi, die Chinesen machen das Klima kaputt. Und die Amerikaner, sie sind ihnen immer noch dicht auf den Fersen. Aber weißt du, wer das Klima kaputt macht und wer kein Land ist?
Die Menschen? Wir?
Gar keine Frage. aber was ich meine ist, der Wald. Der arme Kerl kann nichts dazu. Der ist von Natur aus eigentlich ein großer Klimaschützer. Aber wir machen ihn wirklich zu einer großen Quelle von Treibhausgasen und damit kreieren wir ein Riesenproblem. Unsere Wälder sind mega wichtig für die Entwicklung im Klimawandel. Und das sehen wir ja auch so ein bisschen gerade
ja.
Uns daheim.
Ja.
Denn die Bäume sterben reihenweise ab. Nicht der Wald als Ganzes, aber die Bäume in diesem Wald drin. Und der Wald als Ganzes stirbt am Amazonas, nicht nur, weil er jetzt gerade mal fackelt, sondern weil dort die Entwaldung gigantische Ausmaße hat.
Ihr merkt schon, wir wollen heute über den Wald und seine Auswirkungen aufs Klima
war
reden.
War der Anlauf ein bisschen zu groß?
Nein, war fein. Als du das vorgeschlagen hast, dachte ich mir, ja, ist ein Thema, der Amazonas brennt, das kriegt man so mit. Ich finde übrigens, wenn eine Kirche in Frankreich brennt, kriegt man das mehr mit, deutlich mehr. Und man spricht auch im privaten Umfeld mehr. Was da aber gerade passiert, ist für mich auch gefühlt weit weg. Jetzt haben wir uns mit dem Thema beschäftigt und ich muss sagen, das ist richtig krass, was hier gerade abgeht und es betrifft tatsächlich jeden Einzelnen von uns. Und darum habe ich sehr viele Fragen und ich finde, wir sollten anfangen mit, welche Funktionen dieser Wald für uns hat. Was macht der Wald für uns und warum ist es so wichtig?
Also mit einem müssen wir, glaube ich, vorher aufräumen. Wir reden immer von der grünen Lunge am Amazonas.
Ja.
Das ist ein ganz blödes Bild, weil das tut der Wald nun ausgerechnet nicht. Sauerstoff produzieren ist nicht sein allergrößtes Ding. Also da könnte die Natur sich auch anders helfen. Dieser Wald ist eine riesige Klimaanlage. Das ist allerdings absolut wahr. Diese Bäume verdunsten Wasser und diese Verdunstung erzeugt Kälte. Und das Wasser, was da verdunstet, erzeugt wieder Regen. Also haben diese Wälder eine immense Funktion für das Klima da vor Ort, aber auch weltweit eben. Denn die sind mittlerweile eine Quelle von Treibhausgasen, weil wir so viele von diesen Wäldern abholzen. Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, irgendwas zwischen 11 und 20%. Das kann man ganz unterschiedlich rechnen, des Treibhauseffektes der Welt.
Das musst du mal einordnen. 11 bis 20% des Treibhauseffektes. Da reden wir von dem kompletten Konsum von Fleisch und Milchproduktion. Da reden wir auch vom gesamten Transport. Jedes Flugzeug, jedes Auto, jeder LKW, jedes Kreuzfahrtschiff auf der Welt. Das heißt, das ist echt krass. 15% Fleisch und Milch, 15% Transport und fast 15% könnte man sagen, geht auf den Wald zurück, den wir abroden.
Absolut. Also das ist einer der ganz großen Player und deswegen lohnt sich eben auch mal drüber zu reden. Schlimmer finde ich noch, dass beim Wald eben nicht nur das Klima da ist, sondern dass das auch so ein Ding ist, was einen sogenannten Tipping Point darstellt. Also der Wald ist extrem kritisch für unser Klima. Mobilität, okay, wird immer mehr. Aber beim Wald ist die Gefahr, wenn wir bestimmte Grenzen überschreiten, dass wir das nicht mehr eingefangen kriegen. So ähnlich wie bei der Arktis und den tauenden Permafrostböden. Also das ist so ein ganz großes Rad, das da gerade dreht und was den Berg schon ein Stück runtergerollt ist. Und wenn man nicht Acht geben, kriegt es so viel Speed, dass es alles mitreißt.
Ja, das heißt, im Endeffekt wäre die gleiche Lösung sofort aufzuhören mit der Waldrodung und auch die Brände zu löschen, nur das ist natürlich überhaupt gar nicht so einfach, die Brände zu löschen. Das ist etwas, was wir jetzt quasi gerade sehen. Und es wird auch nicht möglich sein, sofort diese Abholzung zu stoppen, denn wir brauchen den Wald halt auch für unser tägliches Leben.
Ja, also wir, das heißt jetzt bei uns, da geht es um Bauholz, da geht es um Brennholz, da geht es um Papier. In den skandinavischen Wäldern wird unheimlich viel Zellstoff gewonnen, in Anführungszeichen. Das sind so eine Art bewaldete Äcker, die wir da betreiben. Das hat ja mit Wald im klassischen Sinne mal gar nicht so viel zu tun.
Ja, das ist richtig. Aber ich meinte jetzt auch eher gerade den Regenwald, den Amazonas. Okay. Wenn wir mal drauf gucken, warum zerstören wir Wald und wie viel Wald zerstören wir? 7,6 Millionen Hektar pro Jahr werden gerodet. Ich nehme mal ausnahmsweise nicht das Saarland, ich nehme Bayern. Das ist ungefähr die Fläche von Bayern, die wir jährlich Roden sagt zumindest das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und das ist eine Menge Holz.
Im wahren Sinne des Wortes. Das ist so. Also diese Wälder, gerade in Amazonien, werden abgeholzt, um es einfach nochmal zu sagen, auch unseretwegen. Einmal, weil wir Tropenhölzer in der einen oder anderen Form teuer bezahlen, gerne haben. Zum Zweiten aber, Hauptursache, weil wir Steaks essen, also die Entwaldung zum Zwecke der Weidewirtschaft, das ist der Hauptgrund der Abholzung im Amazonas. Und dann kommt hinterher der Sojaanbau, auch das ist Viehfutter, aber eher für Schweine und Hühner in Europa dann. Das importieren wir. Also das sind sehr, sehr direkte Bezüge, die wir da haben zu Europa und uns.
Genau, wenn wir das Beispiel in Brasilien nehmen, der Sojaanbau dort ist so ungefähr, sagt man, eine Fläche von Deutschland. Und das Interessante dabei, der Export aus Brasilien geht eben hauptsächlich nach China, aber auch nach Europa und damit auch nach Deutschland. Und da kommt nämlich der Link, was unser schönes Rinderfilet auf dem Grill mit dem Amazonas zu tun hat. Und 80% der Rodung geht eben für landwirtschaftliche Nutzung zurück. Du hast es schon gesagt, Soja, Rindfleischproduktion, Kaffee, Kakao hat auch eine Rolle, Zuckerrohr und natürlich Palmöl, was wahrscheinlich den einen oder anderen nicht überraschen wird.
Stimmt, es gibt ja nicht nur Tropenwälder in Brasilien, sondern in Südostasien, da ist das mit dem Palmöl natürlich auch ein Riesenproblem. Aber es ist, glaube ich, das ist das Beeindruckende, nicht nur die totale Abholzung, die da für solche Produkte gemacht wird, sondern was wir jetzt bei den Bränden sehen, ist auch die Erschließung des Urwaldes, da wo der noch gar nicht ganz kaputt ist, sondern wo er nur so ein bisschen angebaggert ist, die ist schon ein Riesenproblem. In dem Moment, wo Forststraßen da reingebaut werden, beginnt im Grunde die Agonie, der Todeskampf des Urwalds, denn von diesen Straßen aus werden immer mehr Bäume rausgeholt, eben Edelhölzer holt man raus. In dem Moment, wo man so einen großen alten Baum rausholt, wird das Blätterdach gelichtet. Durch dieses Loch im Blätterdach fällt mehr Sonne. Diese Sonne trocknet den Boden zusätzlich aus. Wir haben sowieso trockene Bedingungen. Und dann ist der Wald irgendwann so trocken, dass er eben auch brennen kann. Eigentlich brennt ein Urwald, nämlich ein tropischer Urwald, nicht ohne weiteres. Kanadische Wälder brennen regelmäßig. Tropische Urwälder brennen ganz selten. Es gibt eine Analyse, dass etwa alle 400 bis 700 Jahre ein Wald von Natur aus am Amazonas gebrannt hat. Er hat aber in diesem Jahrhundert, das noch sehr jung ist, schon dreimal gebrannt. Das heißt, da hat sich was verändert. Und auf diese Dauerbrände ist dieser Wald nicht eingerichtet. Das heißt, die Brände machen ihn auch wirklich kaputt. Und wenn er einmal kaputt ist, dann ist auch die Gesamtsubstanz des Waldes kaputt. Denn die tropischen Regenwälder haben ihre ganze Energie, ihren Wasserhaushalt überwiegend, ihre Nährstoffe vor allen Dingen im Wald und nicht im Boden. Wenn der Wald weg ist, ist das alles auch weg. Und das lässt sich nicht mehr wiederherstellen. Das ist das Gravierende.
Ja, du hast ja vorhin schon erklärt, dass Wald CO2 bindet als Hauptfaktor. Ich habe mal nachgeschaut, dieser gespeicherte Kohlenstoff wird dann, wenn du ihn rodest, wenn der Wald brennt, zu CO2 und das sind 220 Tonnen pro Hektar. Um das mal einzuordnen, knapp 10 Tonnen CO2 verbraucht jeder Deutsche pro Jahr. Also das sind schon 22 Menschen, die quasi hier von einem Hektar Regenwald in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, leben könnten. Und wenn du mal auf die aktuelle Lage schaust in Bolivien, geht man jetzt davon aus, dass aktuell wirklich jetzt durch diesen Brand 1 Million Hektar abgebrannt sind. 1 Million Hektar, das ist sehr, sehr, sehr viel und das wird auf lange Zeit auf jeden Fall auf uns zurückkommen mit sehr negativen Folgen.
Ja, eben, weil auch diese Wiederaufforstung dann nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Das heißt, dieser Wald ist wirklich in vielen Fällen verloren, Riesenproblem. Und es fehlt dort dann auch eine kritische Masse in vielen Regionen an Wald. Das heißt, ich habe das schon mal gesagt, diese Wälder, die verdunsten Wasser. Die Bäume kühlen, aber sie verdunsten dabei auch Wasser. Mhm. Und dieses Wasser erzeugt regional wieder Regen. Also das ist ein Regenkreislauf, der da stattfindet in diesem Amazonasbecken. Diese mittäglichen Regenfälle, gewaltige Regenfälle, sind eben dort die Regel. Und das nennt man auch fliegende Flüsse, diesen Vorgang. Das heißt, da ist quasi ein Fluss unterwegs, der immerzu im Kreislauf fliegt. Und wenn genug Wald unten weg ist, dann ist nicht mehr genug Wasser in der Luft, um diese Regenmengen zu erzeugen. Das bedeutet, der Regen lässt nach. Und die Klimamodelle sagen vor allen Dingen für das östliche Amazonasbecken eine dramatische Austrocknung bis zum Ende des Jahrhunderts voraus. Und dann haben wir weltweite Folgen, die man sich zumindest vorstellen kann. Da gibt es keine Modelle, die das klar beschreiben. Aber wenn der Amazonas weniger Wasser führt, das ist eine der wichtigsten Süßwasserquellen für die Ozeane, dann könnte das zumindest auch die Meeresströmungen betreffen und verändern. Also wie gewaltig die Auswirkungen sind, das kann man sich nur schwach ausmalen.
Auch in den nächsten 10 Jahren sieht es nicht gut aus. Man muss gar nicht ans Ende des Jahrhunderts gehen. Der WWF sagt zumindest, dass bis 2030 über die Hälfte des Regenwalds in Amazonien vernichtet oder sehr, sehr stark beschädigt sein kann. Über die Hälfte. Und ich habe auch sehr viel dazu gelesen. Also das heißt, was du gerade beschrieben hast, ist ein Bruchteil dessen, was passieren kann. Und wir wissen gar nicht, was das alles mit unserem Klima macht. Jetzt wollte ich mal mit dir in was Positives blicken. Okay, gehen wir doch mal zu uns. Jetzt könnte man sagen, wir pflanzen alle einen Baum. Hier in Deutschland. Positiv und etwas naiv bin ich da rangegangen und habe dann schnell festgestellt, so einfach ist es nicht. Vergleicht man nämlich die heimischen Wälder und den Regenwald mit der Auswirkung aufs Klima, dann stinkt unser Wald leider etwas ab. In einem Quadratkilometer Amazonas-Regenwald sind circa 20.000 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. In unseren heimischen Wäldern nur so circa 12.000 Tonnen Kohlenstoff, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Wir müssten ganz, ganz schön viele Bäume pflanzen.
Ja, das ist wahr. Und ich glaube, auch da sind die Wissenschaftler noch nicht am Ende der Beschreibung. Es ist ganz sinnvoll, mehr Bäume zu pflanzen. Und es gab ja auch vor nicht langer Zeit eine Studie der Uni Zürich, die zu dem Schluss führte, dass man eine Fläche groß wie die USA aufforsten müsste, um den Klimawandel etwas zu mildern, deutlich zu mildern sogar. Mhm. Das war aber wohl, wie sich immer mehr zeigt, extrem kurz gesprungen. Erstens, wir haben keine Aufforstung, sondern wir haben de facto Abholzung. Punkt. Das zweite ist, es ist nicht gleich, wo du aufforstest. Es gibt sehr gute Analysen, dass die arktischen Regionen mittlerweile ja eine Ausweitung der Wälder haben. Mhm. Durch die Erderwärmung, tauenden Permafrost, wird aus der Tundra teilweise Taiga. Also die Wälder breiten sich nach Norden aus. Da wachsen die Wälder. Das Problem ist, da sind sie total falsch aus Klimaaspekten. Denn die verdunsten auch dort jetzt wieder Wasser. Dadurch entstehen Wolken, mehr Wolken in den subarktischen Regionen. Bedeutet aber, dass die Strahlung von der Erde zurückgehalten wird. Mehr Wärme bleibt am Erdboden. Und dann erwärmt sich die Arktis stärker, als sie eigentlich sollte. Und das sie im Schnitt der Jahre tun müsste.
Okay, das ist ja auch nicht Teil der Lösung, augenscheinlich.
Augenscheinlich ist es eben nicht egal, wo man Bäume hinpflanzt. In unseren Breiten sicherlich ist es ganz sinnvoll. Man muss sich auch immer vor Augen halten, Deutschland hatte zu römischer Zeit etwa 2/3, 3/4 mindestens Waldbedeckung. Überwiegend Buchenwälder, die sind nicht besonders artenreich, aber sie haben unglaublich viel Biomasse gehabt, unglaublich viel Kohlenstoff gespeichert. Jetzt haben wir noch ein gutes Drittel Wald oder ein Drittel Wald in Deutschland. Also da ist schon eine Menge weg. Und was mich sehr überrascht hat neulich, das Bundesernährungsministerium, Agrarministerium selbst, hat mal eine Analyse gemacht, wie viel Holzvorrat in unseren Wäldern steckt, die ja angeblich so super sind. Und da zeigt sich ein Buchenurwald, so wie er in Deutschland mal war und wie er heute zum Beispiel in den ukrainischen Karpaten noch ist, der hat ungefähr 3-mal so viel Holz stehen pro Hektar und 10-mal so viel Totholz liegen pro Hektar wie ein moderner deutscher Wald. Also das Potenzial, was es mal gab in Deutschland an Kohlenstoffsenkewald, das war um so viel größer als das, was wir heute haben. Das ist schon extrem verblüffend.
Ja, um den Wald bei uns zu Hause steht es ja sowieso auch nicht gut. Wir reden von Trockenheit, wir reden von einem Schädlingsbefall. Da sind die Berichte gerade auch eher negativ. Ich frage mich, kommen wir auch dahin, dass wir einen klimaresilienten Wald, also einen Wald aufbauen, der mit dem Klima hier klarkommt? Ich habe gestern auf dem Stuttgarter Weindorf, kleiner Exkurs, ein Mitglied des Waldbeirats der Stadt Stuttgart getroffen, der meinte, wenn man es mal ganz krass sehen müssten, sollten wir den Wald, so wie er jetzt ist, sich selbst überlassen. Er dürfte nicht bewirtschaftet werden, denn lassen wir alles so, wird er sich dem Klima anpassen. Interessant, aber auch ein bisschen utopisch.
Na, es erinnert mich immer an den Satz, die Welt geht nicht unter, die Viren werden überleben. denn natürlich wird ein Wald irgendwie sich etablieren, wenn man die Natur lässt oder mutmaßlich. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher, dass das so von alleine funktioniert, so ohne weiteres. Wenn wir das mal weiterdenken, was wir momentan sehen ist, dass wirklich große Bestände an Bäumen, besser im Wald, sterben. Das sind Fichten, das sind aber auch schon sehr stark Buchen, die sind schwer krank. Selbst Eichen, die eigentlich trockenresistent sein sollen, haben viele Probleme. So, jetzt denk das mal weiter. Wenn du den Wald sich selbst überlässt, verlieren wir erstmal massiv Wald.
Zunächst, ja.
Dann setzt du auf die Sukzession. Soweit ich das überblicke, kommen dann Birken, die versuchen es jedenfalls. Das ist die typische Pionierpflanze. Ein paar andere Sachen. Also, das dauert, bis da ein klimaresilienter Wald entstanden ist, würde ich mal denken, dauert das Jahrhunderte. Man kann das machen, das funktioniert bestimmt. Und am Ende ist es vielleicht auch in manchen Regionen, wenn man die trockeneren Gegenden nimmt, vielleicht kein Wald mehr, sondern dort entsteht eine lichte Savannenlandschaft. Auch das wäre eine Anpassung, eine natürliche Anpassung an den Klimawandel. Kann man machen, aber ich glaube, wir werden dann für Jahrhunderte oder mindestens 100 Jahre Wald deutlich verlieren.
Das ist etwas, was wir nicht wollen. Und jetzt kommt immer der schöne Blick auf uns selbst. Man muss ja sagen, naja, an sich haben wir es in der Hand. Also die Frage, was wir tun können, ist klar. Nur leider ist die Frage auch immer unbequem. Weil die Antwort ist sehr oft die gleiche, den Konsum zu überdenken, weniger Fleisch zu essen. Ich meine, das Soja, was als Tierfutter angebaut wird, geht zu 80% in die Massentierhaltung. Und Soja ist wiederum der größte Grund, warum Regenwald gerodet wird. Das heißt, mal wieder die Rinderroulade weglassen, mal wieder das Recycling-Toilettenpapier kaufen und auf Siegel achten, wie ein FSC-Siegel zum Beispiel.
Ach, es sind halt. Da bin ich, also FSC-Siegel wäre zum Beispiel für mich keine wirklich nachhaltige Lösung. Ich war lange ein großer Verfechter dieser Siegelei, weil ich mir gedacht habe, es ist besser, man hat so eine nachhaltige Forstwirtschaft als den totalen Raubbau. Mittlerweile ist mein Eindruck, und wir haben in der Redaktion dazu einen größeren Film auch gemacht und uns länger damit beschäftigt.
Stehen in der Kritik, ne?
Ich will jetzt gar nicht mal auf Einzelfälle eingehen, das ist nicht mein Problem, sondern wenn du solche Siegel hast, dann führt das bei uns Verbrauchern doch dazu, dass wir sagen, na, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, das ist ja nachhaltig. Und das führt dazu, dass du wieder recht unbedarft konsumierst. Und der Konsum oder der Verbrauch solchen Holzes an und für sich ist das Problem. Und die Frage, ob das dann nachhaltig oder nicht nachhaltig geerntet wird, stinkt dagegen sogar noch ab.
Ja, aber Werner, ich brauche einen Küchentisch. Dann achte ich
doch.
Der
muss aber nicht aus Teak sein, oder?
Nee, muss er nicht, natürlich.
Naja, also man kauft doch Eiche. Ist momentan reichlich vorhanden. Bruchholz und Trockenholz
okay,
aus Deutschland.
Okay, ich brauche Toilettenpapier, ja, dann auf jeden Fall.
Ist auch nicht aus Teak, aber es ist. Also ich denke, zumindest bei den Tropenhölzern wäre ich da vorsichtig. Und bei Papier und sowas, also bei FSC ganz generell, für mich ist das mittlerweile eine Ausrede, um das Konsumlevel zu halten, ja, und ein gutes Gefühl dabei zu haben. In Wahrheit ist es wirklich so, wie du sagst, sollten wir Papier drastisch reduzieren. Ich kenne ja die Anfänge der Diskussion um das papierlose Büro, fällt mir gerade ein. Ich glaube, das hat so 25 Jahre auf dem Buckel. Unser Papierverbrauch im Büro dürfte sich da ungefähr verdoppelt haben seitdem, verdreifacht haben, seit es papierlos ist. Ja. Ich glaube, das ist die Realität in ganz vielen Teilen.
So. Mir fehlt heute so ein bisschen, wo ist unser Ausblick? Ich meine, wir wissen, der Konsum ändert sich nicht schlagartig. Wir wissen auch, dass der Verbrauch von Regenwald sich nicht ändern wird. Und die Aufforstung zu Hause, ja, dauert, braucht und ist jetzt auch nicht so effizient wie eben unser Amazonas-Regenwald zum Beispiel. Was machen wir denn? Also wir haben natürlich Gegenbewegungen. Wir haben Förderprogramme, die auch laufen, von der UN zum Beispiel. Wir haben internationale Abkommen dazu. Aber das ist ja dann doch sehr, sehr wenig, wenn man mal die aktuelle Lage nimmt.
Gut, aber das könnte wenigstens zu was führen, gerade was die Tropenwälder betrifft. Natürlich braucht es internationale Zusammenarbeit, um das zu machen. Der Bolsonaro in Brasilien sagt, ich verdiene am meisten, wenn ich das abholzen lasse.
Ja.
Da gibt es Steuern, da gibt es Einkommen, dann geht es den Menschen bei mir gut.
Ja.
Dass das die ganze Welt betrifft, ist auch richtig. Da muss aber auch die ganze Welt zahlen dafür, wenn sie es anders haben will, als der Bolsonaro es macht. Das, glaube ich, die simple und schlichte Logik, dass man, und das tut man bei Klimaverhandlungen, auch darüber reden, dass die Welt sozusagen zusammenlegt. Jeder gibt was und das gibt man den Tropenstaaten, den Tropenwaldstaaten und sagt, Leute, das Geld fließt, solange ihr den Wald in Ruhe lasst, solange ihr den Wald aufforstet, gibt es Geld. Das ist eine Leistung, die ihr bringt für die Welt und die Welt bezahlt euch dafür. Ich glaube, das ist die einzige Logik, die funktioniert. Alles andere wird mehr Raubbau zur Folge haben.
Da gibt es ja auch schon zwei sehr gut laufende Programme, unter anderem von der UN. Ich habe nochmal nachgeschaut, auch wir in Deutschland fördern das mit 2 Milliarden Euro für 200 Waldinitiativen momentan. Amazonas, Kongo und Indonesien sind da auch mit bei. Die Frage ist das alles noch viel zu wenig?
Naja, ganz offensichtlich funktioniert es ja noch nicht. Ja. Also sicher braucht es davon mehr. Wir machen uns ja halt nur eine schwache Vorstellung, was für eine Transformation wir gerade erleben mit diesem Klimawandel.
Warum ist das so? Warum ist der Wald nicht so ein Thema? Wir reden über Massentierhaltung, wir reden über so viele Themen, wir reden über Flugverzicht, aber der Wald kommt jetzt so langsam, weil er gerade brennt, auf. Warum ist das? Das ist quasi das zentrale Thema mitunter im Klimagespräch.
Ja, weil es komplizierter ist und weil es bedeuten würde, dass wir sozusagen zahlen, und zwar viel mehr, als wir jetzt hinlegen, für andere Staaten. Und sowas ist nicht super populär. Da gibt es genug Politiker, die das ihren Wählern einfach nicht erzählen wollen. Punktum. Das dürfte an der Stelle das Problem sein. Was man jetzt akut machen kann, ist natürlich, man kann zum Beispiel in Brasilien Handelsabkommen nutzen. Da ist ja gerade Mercosur am Laufen, um dort deutlich zu machen. Also es gibt nicht nur Zuckerbrot, also es gibt nicht nur Geld, wenn du was Gutes tust mit dem Urwald, sondern es gibt auch eine Peitsche. Wenn du so wie hier Mobby im Gehackten rumfuhrwerkst im Urwald, dann kannst du nicht erwarten, dass du Handelserleichterungen mit uns kriegst. Macron, der französische Präsident, hat das ziemlich drastisch Richtung Brasilien gesagt. Das, finde ich, ist jetzt akut schon mal eine Ansage, mit der man arbeiten kann. So ein Mix muss es wahrscheinlich sein. Aufforstung, ja, natürlich aufforsten, wo immer es geht. Das ist immer besser als nicht aufforsten.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist das in Anführungszeichen schönste Fazit, was du ziehen kannst. Aufforstung, wo es geht und das Beste hoffen, oder?
Du hast auch dein Bäumchen da gehabt, ne? Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt
unterginge, ja.
So würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
Ich wohne in Stuttgart-West, das wird schwierig. Ich habe keine Grünfläche.
Geh mal zu einem Bauern, der eine Streuobstwiese hat, wo einer kaputt ist und setze einen neuen.
Das ist meine Tagesaufgabe fürs Wochenende. Nehme ich mir mit, Werner. Ja, dann lasst uns immer teilhaben, was ihr denkt zu diesem Thema, zu anderen oder über Themen, die wir noch reden sollen. Schreibt uns eine Mail an klimazentrale@swr.de und ich gehe jetzt einen Baum pflanzen.
Okay, dann gieße ich meinen mal.
Fein, bis nächste Woche.